Gut, dann würde ich sagen, wir starten. Matthäus-Evangelium, der erste Abend. Wenn wir heute mal hineinstarten ins Matthäus-Evangelium, wir werden heute so ein bisschen uns einen Überblick verschaffen über die Rahmenbedingungen zum Matthäus-Evangelium, wer, wie, was, wann, wieso, weshalb, warum. Na, das sind die wichtigen Punkte, die man so ein bisschen auch braucht, wenn man dann einsteigt in jedes Buch der Bibel, auch in jeden Brief, damit man auch versteht, um was es da wirklich geht, was ist der Hintergrund. Ich ziehe mal die Tafel noch ein bisschen nach vorne. So, jawohl. Gut. Das heißt, Matthäus Evangelium. Und das Erste, was ich eigentlich immer frage, was wäre das wohl? Was ist das Erste, wofür ich mich immer interessiere?
Wer ist Matthäus?
Wer ist Matthäus? Na? Also, das Ding heißt Matthäus Evangelium. Und tatsächlich ist es so, dass man heute davon ausgeht, auch aufgrund der Schriftstücke, die man gefunden hat, dass bei den vier Evangelien tatsächlich der Name Teil des Urtextes im Griechischen auch schon gewesen ist. Na, das heißt, da kommen wir dann gleich noch drauf. Matthäus, das ist definitiv auch der Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Es gibt ja viele sehr krude Theorien. Wenn wir in die heutige Zeit hineingehen, dann ist ja vor allem eine, wir werden am Bibliologie-Seminar ein bisschen tiefer darauf eingehen, die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Noch nie? Nicht mal als Lehrer.
Sehr gut.
Das ist Zwei-Quellen.
Genau.
Ihr habt schon bestimmt gehört.
Genau. Das freut mich. Ja, also ich hätte davon erwartet, dass man da viel mehr geimpft wird. Aber sehr gut. Im Religionsunterricht geschieht das nämlich im Normalfall schon. Zwei-Quellen-Theorie besagt, Markus war der Erste. Und dann haben Matthäus und Lukas von Markus abgeschrieben. Und dann gibt es aber noch Dinge, die bei Matthäus und Lukas, die gemeinsam haben, die aber nicht in Markus zu finden sind. Und die kommen aus einer ominösen Quelle genannt. Na, die hat man so genannt. Das ist Bibelkritik. Und wenn man dieses Thema wirklich mal in der Tiefe eintaucht, dann stellt man fest, ja,
wo kommt die Bibelkritik her?
Die Bibelkritik hat ihren Ursprung in der Aufklärung. Ich werde in dem Bibliologie-Seminar ein bisschen tiefer auf das eingehen. Heute fehlt uns die Zeit. Aber der Gedanke kommt eigentlich aus der Aufklärung heraus. Na, das heißt, im Endeffekt geht es darum, das Ziel ist das, was dann Bultmann sozusagen in Perfektion im 20. Jahrhundert gemacht hat, nämlich die Bibel zu entmythologisieren. Ich habe keinen Gott, der Wunder tut. Alle Wunder sind erfunden. Und Gott ist zwar existent, aber ist ein ferner Gott, dann nicht einer, der wirklich in meinem Leben eine Rolle in dem Sinne spielt. Ne? Und das heißt, ich muss dann natürlich herausfinden, was haben die Autoren wirklich gemeint. Und mit dem, was sie da so schreiben, und wenn da von Wundern berichtet wird, dann sind das nur irgendwelche Erlebnisse, die sie allegorisch benutzen, um was auszudrücken. Ne? Bultmann beispielsweise hat nie behauptet, dass Jesus nicht auferstanden ist, aber hätte der Alwin ihn gefragt, ob das Grab leer war am dritten Tag, dann hätte er gesagt, nein, das Grab war nicht leer. Jesus ist auferstanden, aber nur in die Verkündigung der Jünger hinein. Ne? Also, das fußt, man hat dann natürlich versucht, vieles, man musste vieles, was der Bibeltext an Informationen bringt und an Wissen natürlich dann in Misskredit ziehen, oder? Das konnte ich natürlich nicht mehr glaubhaft dastehen lassen. Und da ist dann auch diese sogenannte Zwei-Quellen, es gibt auch eine Vier-Quellen-Theorie entstanden, aber die sich am meisten verbreitet hat, ist die Zwei-Quellen-Theorie. Wenn man dann wirklich mal in die Tiefe geht, sieht man, dass die Übereinstimmungen, die scheinbaren zwischen Matthäus, Markus und Lukas gar nicht so viele sind. Wenn man das wirklich mal statistisch auswertet, wie viele Worte tatsächlich auch im gleichen Fall und in der gleichen Reihenfolge, dann merkt man auf einmal, dass es nur noch ein ganz, ganz geringer Prozentsatz ist, der tatsächlich identisch ist. Das heißt, abgeschrieben von Markus hat erstmal gar niemand. Werden wir gleich sehen, warum. Das Zweite ist, dass es auch keine ominöse Quelle Q gibt, denn dafür gibt es auch archäologisch bis heute und auch in den Schriften der Väter keine einzige Hinweis und keine einzige Fundstelle. Ne? Also das wäre eine seltsame Quelle, die Autoren benutzt haben und die nie mehr auftaucht. Ja, also, das können wir getrost ins Reich der Märchen verweisen, diese ganze Geschichte. Tatsächlich ist es so, wenn wir in die Evangelien schauen, Matthäus ist nicht nur in unserem Neuen Testament der Anfang, sondern Matthäus ist definitiv und hundertprozentig das erste der Evangelien, das geschrieben wurde. Es ist nicht das erste Stück im Neuen Testament, was ist mit großer Wahrscheinlichkeit das erste Brief im Neuen Testament gewesen, das erste Buch im Neuen Testament. Kann man, wenn man drüber nachdenkt, draufkommen. Wie ist denn Gemeinde entstanden? Wo ist Gemeinde statt? Wo war der Ursprung? In welchem Land? Israel, oder? Und dann hat sich von Israel, oder? Also von Judäa über Samarien in die ganze Welt ausgebreitet. Das heißt, wie setzten sich Gemeinden ursprünglich zusammen? Schwerpunktmäßig. Aus was bestanden die ersten Gemeinden?
Aus Juden.
Aus Juden. Die ersten Gemeinden bestanden eigentlich ausschließlich aus Judenchristen. Dann ging es weiter nach Samarien und von Samarien aus weiter zu den Heiden, oder Cornelius, denken wir in Apostelgeschichte 10. Und jetzt haben wir neben den Judenchristen irgendwann auch Heidenchristen. So. Der Anfang war also ein jüdischer. Welcher Brief war wohl der erste Brief, der geschrieben wurde? Wann war die Gemeinde wirklich eine reine Judengemeinde? Eine fast reine, ein paar wenige Heiden, die so Stück für Stück dazukamen.
Apostelgeschichte, oder?
Apostelgeschichte ist dann der Bericht darüber, die geht ja ganz weit bis zum Schluss, bis da, wo Paulus in Rom gefangen ist. Das heißt, die kann nicht der Anfang gewesen sein. Welcher Brief ist ein zutiefst judenchristlicher Brief? Galater. Der ist zwar an Heidenchristen gerichtet, hat aber tatsächlich einen sehr frühen Punkt, weil da ein sehr starker jüdischer Einschlag in diese Heidengemeinden kam. Ne? Aber
Römerbrief, ne?
Nein, der Römerbrief war später. Denk mal, die Gemeinde in Rom kann nicht der Anfang gewesen sein.
Ja, Jakobus oder Judas?
Jakobus, sehr gut. Ja, Judas ist tatsächlich ein ganz später Brief. Warum? Wenn wir den Judasbrief lesen, dann merken wir, wenn wir ihn lesen, dass er geschrieben wurde nach der Zerstörung Jerusalems, nachdem die Apostel Jerusalem schon verlassen hatten und die anderen wieder zurückkamen. Ne? Also zumindest nachdem die Apostel weg waren. Jakobusbrief, der macht den Anfang, oder? Wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann merkt man das auch ganz schnell, das ist ein Brief mit einem ganz tief jüdischen Einschlag. Ne? Und Jakobus war ja auch der Apostel für die, es war eine Säule der Gemeinde in Jerusalem, oder? Denk mal daran zurück, Apostelgeschichte 15. Und Jakobus und Petrus gehen, wohin? Wohin gehen sie? Für wen sind sie da? Was sagt Paulus? Er ist für die?
Für die
Heiden. Und die anderen für die Juden. Na, also, gell? Das ist der Anfang, das ist Kirchengeschichte. Ne? Wenn wir einfach durch die Bibel lesen, sehen wir das. Und dann ist es gar nicht mehr verwunderlich, dass der Jakobusbrief tatsächlich den Anfang der Schriftstücke im Neuen Testament macht. Ne? Ganz genau kann man nicht alles zuordnen, aber relativ am Anfang, so um das Jahr 55 nach Christus in etwa, ganz grob. Na, 55, da existierten auch schon ein paar der Paulusbriefe zu dem Zeitpunkt. Um diese Zeit in etwa 50 bis 65 nach Christus hat Matthäus das Matthäus-Evangelium geschrieben. Ja, als erstes der Evangelien. Und da ist auch das ist ganz interessant, wenn man mal die alten Kirchenväter sich anschaut. Dann sind die in ihrem Zeugnis vom 2. Jahrhundert weg, na, die ersten Kirchenväter, na, die ersten, die nach den Aposteln kamen, die haben ja noch den Aposteln, dem Johannes sozusagen, die haben sich noch die Klinke in die Hand gegeben. Na. Wenn man dann durch die Kirchenväter einmal geht, durch die ersten 3 Jahrhundert Kirchengeschichte, dann ist eine Sache in allen Kommentaren auch zu den Evangelien der Kirchenväter immer identisch, nämlich, dass Matthäus den Anfang gemacht hat. Und das macht Sinn. Wenn wir auch das Matthäus-Evangelium lesen, das werden wir dann heute noch sehen, dann ist das wie eine Brücke zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament.
Das haben wir heute gelesen.
Hast du heute gelesen?
Ja, heute
da. Wo hast du das gelesen? Erzähl
das
mal.
Das haben wir heute gelesen in der Bibelkommentar von William.
William McDonald. Ja, genau, der schreibt es zum Beispiel. Ja, genau. Das ist wie eine Brücke zwischen Alten Testament und Neuen Testament.
Es gibt 65 ja? Hinweise von Matthäus auf das Alte Testament im ganzen Matthäus.
Genau, es gibt. Man kommt nachher noch drauf, genau. Und es gibt eine gewisse Anzahl, wie oft er sagt, dass das Alte Testament erfüllt ist. Das sind keine 65, das sind dann weniger. Genau. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Ne? Sehr schön. Also, wir sehen, Matthäus ist wirklich das perfekte Bindeglied zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Ja? Und er macht den Anfang. Danach wird es unklar, war Markus der Zweite oder Lukas, das sind auch die Kirchenväter uneins. Wichtig ist, den Schluss macht dann Johannes und das ist auch bei den Kirchenvätern so gewesen. Nun, wer war denn jetzt der Matthäus? Wenn wir jetzt so ein Buch haben wollen, dann wollen wir ja ein bisschen was wissen. Wer war denn Matthäus? Also, er war ein Jude. Das ist das, was man relativ schnell schon mal merkt. Er war ein Jude. Was war er noch?
Zöllner.
Aha. So, also, Matthäus war ein Jude. Er war Zöllner. Was war er noch?
Ein
Was wissen wir noch über ihn?
Der hieß Levi.
Der hieß mit Beinamen Levi.
Habe ich alles in den...
Ach, der Schussek, ja. Der hat vorgelesen. Der hat vorgelesen. Also, er war Jude, er war Zöllner, er hieß Levi. Was wissen wir noch? Wir wissen noch was über ihn. Das steht noch nicht dran, habe ich schon ein paar Mal darüber geredet.
Ein Jünger.
Er war ein Jünger Jesu. Das heißt, was war er damit?
Augenzeuge.
Augenzeuge. Und das ist ganz wichtig, oder? Gehen wir nochmal durch die Apostel, durch die Evangelien. Dann haben wir vier Autoren, oder? Und die Kirchenväter bestätigen, dass auch wirklich diese Namen, wie wir es anfänglich gesagt haben, das waren auch wirklich die Autoren. Das war Matthäus, das war Lukas, das war Markus und das war Johannes. Wer war denn der Lukas? War Lukas ein Jünger, ein Augenzeuge?
Nein.
Aber was war der Lukas? Der war Arzt, jawohl. Na, Arzt muss nie Augenzeuge sein, na, die raten. Nein, natürlich nicht. Na, was? Der war mit Paulus unterwegs. Das heißt, woher wusste der Lukas, was er schreibt? Der hat das von Paulus erforscht, aber nicht nur von Paulus, sondern wenn Paulus unterwegs war, dann hat er auch die anderen kennengelernt, mit denen Paulus noch Kontakt hatte. Und deswegen schreibt er, ja, aber ich habe das alles ganz genau erforscht, schreibt er am Anfang seiner Sache. Ich habe es ganz genau erforscht.
Der Lukas hat auch die Apostelgeschichte
geschrieben. Der hat auch die Apostelgeschichte geschrieben, gell? Also, der hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. Und das merkt man, weil ich glaube, ab Kapitel 16, wo der Lukas dann dabei ist, da schreibt er von wir. Na, das heißt, da sieht man den Einstieg. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, findet man den Einstieg des Lukas. Wer war Markus? War Markus Augenzeuge? Nein. Bedingt. Wo war Markus Augenzeuge? Es gibt ein Ereignis, wo Markus Augenzeuge war.
Bitte? Kreuz?
Ja, am Kreuz, noch kurz davor. Im Garten Gethsemane. Markus war der junge Mann, der seinen Mantel fallen lässt und hinausläuft nackt in die Nacht, der dazu gekommen ist. Das war der Markus. Das heißt, Markus war aber kein Jünger, der war nicht Augenzeuge. Der war dann später unterwegs mit Paulus und mit Barnabas. Und dann gab es ja zum Streit zwischen Paulus und Barnabas. Und der Barnabas hat sich um den Markus gekümmert. Und wer hat sich dann noch angenommen des Markus? Das war der Petrus. Na, das weiß man. Einmal von den Kirchenvätern, die das beschreiben. Und zum anderen gibt es ein paar Stellen auch im Markus-Evangelium, die das deutlich machen, dass er wohl den Petrus sehr eng gekannt haben muss. Na, das macht Sinn, denn wer hat noch? Der Markus wird ja vom Paulus des Versagens bezichtigt, deswegen nimmt er ihn nicht mehr mit. Wer kann da besser trösten? Als der Petrus. Hat er doch selber versagt, oder? Na, und zwar wie? Na, und genau der nimmt sich, also ist interessant, erst der Barnabas, oder was heißt denn Barnabas auf Deutsch? Sohn des Trostes. Und das war der Barnabas, oder? Der Barnabas ist derjenige, der sich um den Paulus kümmert, als der Paulus nach Jerusalem kommt und keiner will was mit dem Paulus zu tun haben, nach seiner Bekehrung. Nur einer nimmt sich seiner an und das ist der Barnabas. Na, der Sohn des Trostes. Und derselbe Sohn des Trostes kümmert sich dann auch um den Johannes Markus. Ja, und nimmt sich seiner an. Ist das nicht herrlich? Da darf ich mich mal fragen, bin ich auch so ein Sohn des Trostes? Bin ich das auch? Na, bin ich einer, der die anderen wieder ermutigt und aufbaut? Na, das darf ich mich fragen. Oder bin ich einer, der dann auch noch eins draufhaut, wenn der andere schon am Boden liegt? Das ist einfacher. Na? Aber ich darf Jesus bitten, mach mich doch zu so einem Barnabas. Ja? Also, der Johannes Markus war kein Augenzeuge, aber er war in direktem Kontakt mit einem Augenzeugen, nämlich mit dem Petrus. Und hat aufgrund von dem, was er da gelernt hat, das Markus-Evangelium geschrieben. Das ist ganz spannend, für wen hat denn der Markus sein Evangelium geschrieben? Es wird deutlich. Wenn man in die Kreuzigungsgeschichte reinschaut, spätestens an der Stelle wird es deutlich. Wollt ihr das einmal tun? Ganz kurz heute Abend. Geht mal hinein, Markus-Evangelium. Es gibt ein paar Stellen, aber das ist sicherlich die markanteste. Markus-Evangelium. Und zwar an der Stelle, an der der Herr Jesus sein Kreuz tragen muss. Bitte? Nein? So, wenn wir mal hineingehen, Markus, Vers 5, Kapitel 15. In den Vers 21. Darf mal jemand vorlesen? Markus 15, Vers 21.
Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, dem Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage.
Ah, das ist eine interessante Aussage. Sie zwingen einen, den Simon von Kyrene, und jetzt macht der Markus einen Zusatz, den keiner sonst macht. Den Vater von
Rufus
und Alexander. Das heißt, die, für die der Markus schreibt, müssen wen kennen? Ach, der schreibt, der zwingt den Simon von Kyrene, das Kreuz Jesu zu tragen. Und dann setzt er dazu, dieser Simon von Kyrene ist der Vater von Alexander und Rufus. Wen müssen die wohl gekannt haben? Alexander und Rufus. Ja, wo war denn der Rufus in der Gemeinde?
In Rom.
Danke, in Rom. Römerbrief, Kapitel 16. Das heißt, zu wen hat der Markus sein Evangelium wohl geschrieben? Für die Römer. Und zwar ganz gezielt für die Gemeinde in Rom. Und das merkt man auch, wenn zum Beispiel der Markus beschreibt in Kapitel 7 müsste es sein, das ist jetzt egal. Na, wenn er beschreibt, wo es zu dieser Diskussion des Herrn Jesus mit den Pharisäern kommt, mit den Waschungen, dann beschreibt der Markus, dass die Pharisäer immer diese Waschungen durchgeführt haben. Das heißt, er hat ein Publikum vor Augen, das mit den Reinigkeitsritualen der Juden eben nicht vertraut ist. Sonst müsst ihr es nicht mehr beschreiben. Oder? Genau. Merkt man was? Das war das Publikum des Markus. Der hat in erster Linie für die Gemeinde in Rom das Evangelium geschrieben. Ja? Haben wir noch den Johannes? Der Johannes war auch wieder, was? Der war auch wieder, Matthäus?
Augenzeuge.
Also, jetzt sehen wir schon mal, wo die Evangelien herkommen. Ja? Jetzt haben wir ein bisschen was zusammengetragen über den Matthäus. Ein was fehlt noch, nämlich sein Hauptname, Matthäus. Ja? Also, er war Jude, er war Zöllner von Beruf. Ja? Levi war sein Beiname. Er war Augenzeuge. Das heißt, was bedeutet es, dass er Augenzeuge gewesen ist? Er war auch Apostel. Und was bedeutet das jetzt für die Berichte, die er abgibt?
Dass die wahrhaftig.
Ja, die sind wahrhaftig, oder? Das kommt aus allererster Hand, oder? Näher ran, wieso, können wir nicht. Und jetzt merken wir, warum die Bibelkritik gerade einen Matthäus und einen Johannes so angreift, oder? Warum? Ja, wenn die Augenzeugenberichte keine Augenzeugen mehr sind, dann ist das alles ja schon gar nicht mehr ganz
glaubwürdig,
oder? Versteh mal, die Strategie des Teufels dahinter. Bitte, das dürfen wir nicht uns auf diese Dinge einlassen. Ne? Gell? Das waren Augenzeuge. Ich kann diesen Berichten wirklich vertrauen. Die waren dabei, oder? Johannes schreibt im Johannesbrief, oder was wir gesehen und betastet haben, oder vom Wort des Lebens. Die waren dabei. Die haben es erlebt. Die haben es gespürt. Das ist glaubwürdig. Matthäus, ein Zöllner. Jetzt wird es ganz spannend. Was ist passiert? Was muss ich mich als nächstes fragen? Jetzt habe ich so ein Evangelium vor mir. Matthäus, der war ein Zöllner. Was frage ich mich jetzt an der Stelle?
Was ist passiert?
Was ist passiert, dass aus einem Zöllner ein Apostel geworden ist? Was ist passiert? Wer weiß es? Steht drin, auch im Matthäus-Evangelium. Matthäus berichtet von seiner eigenen Bekehrung, oder? In Kapitel 9. Was ist passiert? Jesus hat ihn gerufen, oder? Das ist diese herrliche Situation, als Jesus in Kapernaum unterwegs ist, oder? Und dann kommt er an dem Zollhaus des Matthäus Levi vorbei, und habe ich mir auch vorgestellt, wie Jesus da hingeht, oder? Und die Juden, die haben ja die Zöllner geliebt, oder? Da Emi. Haben sie die gemocht?
Nein.
Nein. Ach, ganz bestimmt nicht. Das waren ja Betrüger, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, oder? Und dann stelle ich mir immer vor, wie diese Menge da hinkommt und Jesus läuft auf das Zollhaus, ne? Er läuft die Straße da runter, kommt an das Zollhaus von dem Matthäus Levi. Und was erwarten die Juden jetzt, als Jesus da steht?
Dass er sie beschimpft.
Ach, dass er beschimpft. Dass er mal so richtig die Meinung geigt, oder? Dem miesen Verbrecher da hinterm Tisch. Und was macht Jesus? Er sagt, Matthäus, folg mir. Na, da kann man, da habe ich mir auch vorgestellt, da wird man eine Stecknadel haben fallen hören können wahrscheinlich. Aber wenn das nicht beschrieben steht, die Menschen waren doch baff, da ist so ein Verbrecher hinter dem Tisch, der da sitzt. Und Jesus geht hin und statt, dass er ihn fertig macht, ruft er ihn in die Nachfolge. Warum kann er den Matthäus Levi in die Nachfolge rufen? Da war ein Herz, das muss vorbereitet gewesen sein, oder? Ich stelle mir oft vor, dass ein Matthäus Levi vielleicht längst selbst gemerkt hat, wie mies das ist, was er da tut. Da war ein Zachäus, denkt man, oder? Zachäus, der hat das auch gespürt, oder? Und als Jesus nach Jericho kommt, da ist dieser Zachäus, der hat doch alles, was man sich vom Leben erwarten kann. Der ist reich, der hat Geld, der kann sich alles leisten. Aber da spürt mein Leben ist leer. Sehe, am Bus, das war ganz interessant, da war ein junger Mann bei mir, der gesagt zu mir im Gespräch, ich habe alles, was man sich eigentlich träumen kann. Ich habe einen guten Job, ich verdiene ein gutes Geld. Ich habe eine Freundin, der hat eine tolle Wohnung, ein tolles Auto. Aber hier drin ist leer. Der war Anfang 20. Hier ist leer, hat er gesagt. Der Zachäus, da war es auch so. Und stell dir mal vor, das war doch bei Matthäus nicht anders. Geld füllt doch das Loch in unserem Herzen nicht aus. Und da steht Jesus dran und sagt, komm mit. Ja, aber das Problem ist eben, du weißt ja nie, wohin mit deiner Schuld, oder? Kann ich mit der ganzen Schuld beladen zu so einem Mann wie Jesus gehen? Aber jetzt ruft Jesus ihn. Ist das nicht herrlich, oder? Wir haben es nicht gesungen, da gibt es ein schönes Lied. Jesus nimmt die Sünder an, sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Seht ihr, der Matthäus erlebt das. Und jetzt passiert was, oder? Ach, Giuseppe, stell dir mal vor, du wärst Fischer am See Genezareth gewesen. Ne? Der erste italienische Fischer auf dem See Genezareth. Ne? Wunderbar. Na, der Römer gab es ja schon im Land. Na, also von dem her bist du gar nicht mehr so fehl am Platz. Also, na, auf alle Fälle kommt der Giuseppe abends fröhlich mit seinem Ruderboot an den Steg gerudert, steigt aus, hat ein paar Fischlein im Säckchen hinten drin, die er untertags noch gefangen hat auf dem See, geht Richtung Stadt und jetzt steht da dieses verhasste Zollhaus von diesem Matthäus. Und als der Giuseppe an dem Abend vorbeikommt, ist das Zollhaus leer. Ach, und der Giuseppe steht dran und kratzt sich einmal am Kopf und fragt sich, was ist denn hier passiert? Na, vielleicht stehen die Geldsäcke noch da hinten drin. Die haben eine Sprache erzählt von einem Mann, der frei geworden ist von all dem, was ihn bisher gefangen genommen hat. Merken wir das, oder? Bisher dachte er immer, alles, was ich brauche in meinem Leben ist
Geld.
Aber jetzt hat er was anderes gefunden, nämlich wen?
Jesus.
Und jetzt verrate ich euch was. Was heißt denn Matthäus übersetzt? Ach, das sollte man immer wissen, wenn man in solche Bücher reinschaut. Matthäus ist der griechische Name von einem hebräischen Namen und der bedeutet so viel wie meine Gabe ist Yahweh. Ach, herrlich. Verstehen, das ist Programm gewesen bei ihm. Merken wir das, oder? Bisher war seine Gabe das, wofür er gelebt hat, was sein Leben ausmachte, war das? Das war das Geld. Aber jetzt hat er begriffen, mein Gut und mein Teil ist er, ist Jesus. Verstehen wir? Was wird der Matthäus Leben jetzt gemacht haben? Wenn er dann begreift, mein Leben ist nicht das Geld, mein Leben ist er, mein Leben ist Jesus. Was macht man jetzt? Was macht er jetzt?
Ist er jetzt schon glücklich?
Ah, jetzt wird er glücklich. Na? Und wenn du merkst, das macht mich glücklich, was mache ich dann mit dem, was mich glücklich macht?
Weiter.
Umarmen, immer näher herziehen, oder? Das heißt, was wird er gemacht haben, wenn er begreift, meine Gabe ist Yahweh, dann hat er sich ganz festgehalten an Jesus. Wisst ihr, was Levi heißt? Anhänglichkeit oder Anhänger. Na, das bedeutet Levi. Das ist doch herrlich. Das ist sein Name ist Programm geworden. Verstehen wir, ist das nicht wunderschön? Wenn Jesus in ein Leben kommt, wie das einen Menschen umändert. Herrlich. Kann man nur noch staunen. Gell? Das ist dasselbe wie bei den Leviten. Ne? Das kommt daher. Und da merkt man schon, das war eigentlich vielleicht wie ein Mahnmal in seinem Leben. Der heißt wie die das Gesetz gehütet haben, und hat das Gegenteil getan. Oder? Wie oft hat er das Gesetz gebrochen, aber jetzt hat er erlebt, wie Jesus ihn frei macht. Hier, Jesus ist meine Gabe. Da hänge ich mich ganz an ihn. Es ist kein Zufall, dass der Mann Matthäus Levi heißt. Gell? Herrlich. Also, na, das ist der Mann, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesehen, was der für einen Hintergrund hat. Gell? Und dass er ganz am Anfang geschrieben hat. Und damit hat der Matthäus auch was ganz Spezielles gemacht. Der hat nämlich das Matthäus-Evangelium zweimal geschrieben. Das erste Mal hat er das Ganze auf Aramäisch geschrieben. Das weiß man, weil die Kirchenväter das bezeugen. Die haben gesagt, der Matthäus Levi, der hat das Evangelium geschrieben, zuerst in der hebräischen Mundart, in Aramäisch. Die Leute haben damals Aramäisch gesprochen. Aber dabei ist es nicht geblieben, das ist gar nicht groß veröffentlicht worden, sondern, was hat er gemacht? Er hat es dann gleich auf
Hebräisch geschrieben.
Nicht auf Hebräisch. Auf Griechisch geschrieben. Warum? Was war denn schon damals das Problem auch bei den Juden? Wo lebten denn ganz viele Juden? Zerstreut, oder? Seit der Zeit der Assyrer lebten viele Juden zerstreut in der damaligen Welt, oder? Wir hatten schon noch einen Kern, oder, der in Israel gelebt hat. Die haben Aramäisch gesprochen. Aber außerhalb von Israel haben die Juden Griechisch gesprochen. Deswegen wurde schon ungefähr 200 Jahre vor Christus das ganze Alte Testament übersetzt ins Griechische, das ist die Septuaginta gewesen, oder? Die kennt man heute noch, oder? Das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Das haben die gemacht, weil die meisten Juden, die nicht in Israel lebten, gar kein Aramäisch, geschweige denn Hebräisch mehr gesprochen haben. Also hat man denen das, ihre Glaubensgrundlage auf Griechisch präsentiert. Ja? Und für uns ist das heute eine wertvolle Sache, wenn es darum geht, auch Texte abzugleichen, zum Sehen. Na? Was sagen wir zum Beispiel so eine alte Übersetzung? Dann kann man sehen, wie nah bin ich dran am Original. Ja? Also, der hat zuerst mal in Aramäisch geschrieben, um es dann aber in Griechisch nochmal zu schreiben. Und die griechische Version war dann die, die sich logischerweise damit auch
verbreitet
hat. Und das ist die, die wir heute auch vorliegen haben, oder? Das ist die Logik dahinter. Das heißt, der hat natürlich Aramäisch und dann Griechisch geschrieben. Wenn wir jetzt hineinschauen ins Matthäus-Evangelium, dann finden wir ein paar Besonderheiten. Es sind ein paar Dinge schon angesprochen worden. Ich steige jetzt nochmal ein in ein paar andere Begriffe. Na? Es gibt ein paar Begrifflichkeiten, die bei Matthäus so oft vorkommen, wie bei niemand anderem sonst. Der Hauptbegriff ist der hier. Sohn des Menschen. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, und es ist immer gut, wenn wir ein Buch oder einen Brief lesen, dass wir so ein bisschen darauf achten, gibt es so einen Refrain, der sich immer wieder wiederholt. Ne? Denn das hat ja eine Bedeutung. Einer der Refrains im Matthäus-Evangelium, und der das Matthäus-Evangelium besonders macht, ist der Sohn des Menschen. Je nach Textgrundlage habe ich das 30 oder 31 Mal, habe ich diesen Begriff in dem Matthäus-Evangelium. Das gibt es sonst nirgends. Ja? Das ist was, das ist ganz speziell. Also Lukas hat auch den Sohn, das ist den Menschensohn, gell? Der hat den auch. Aber das ist ein Begriff, der ganz stark das Matthäus-Evangelium prägt. Na? Was hat es denn damit auf sich? Wie kommt denn der Matthäus da drauf? Warum ist das wichtig gewesen für die Juden? Schlagen wir mal auf Daniel Kapitel 7 und dort den Vers 13, nicht 31, Entschuldigung. Daniel 7, Vers 13, darf gern mal jemand vorlesen.
Ich sah in den Nachtgesichten.
Ja, gerne, Olga, gerne.
Okay, Entschuldigung. Ich sah in den Nachtgesichten. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht.
Willst du noch weiterlesen?
Und ihm wurde Herrscher, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.
Jawohl. Das heißt, was haben die Juden mit dem Sohn des Menschen verbunden? Messias. Jawohl. Den Messias, oder? Den, der kommen wird und der was haben wird über diese Erde? Der Herrschaft haben wird, oder? Das heißt, das war wie ein Königstitel, oder? Den sie damit schon verbunden haben. Wenn Jesus sich den Sohn des Menschen nennt, dann war für die Leute klar, der bezieht sich auf diese Stelle in Daniel 7, Vers 13. Und es ist noch etwas Interessantes. Da war einer, der kommt in den Wolken. Das heißt, das ist kein normaler Mensch, um den es da geht, oder? Das war schon klar. Das ist einer göttlichen Ursprungs. Aber der Menschensohn beinhaltet nicht nur den Gedanken des Gerichtes und der Herrschaft, oder? Das heißt, das war das, was sie gesehen haben. Die haben gesehen, der wird herrschen und die haben gesehen, der wird richten. Und genau auf das bezieht sich Jesus dann auch. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 25 lesen, das machen wir jetzt heute Abend nicht mehr, im Vers 31 fortfolgen, dann berichtet er dort, wie der Menschensohn kommen wird auf dem und sitzen wird auf dem Thron der Herrlichkeit. Und wie die Völker der Erde sich vor ihm versammeln werden und wie er sie scheiden wird in die Böcke und die Schafe. Ja? Und dann nennt er sich selber den Menschensohn. Dann sagt er damit ganz klar, das bin ich. Kann man sich vorstellen, das hat natürlich für einiges an Aufsehen gesorgt. Gell? Aber das ist ein Thema, das wir wie einen roten Faden bei Matthäus immer wieder finden. Gell?
Das heißt aber, das wäre jetzt so schnell, wieso, dass die sagt, dass es Jesus nicht war. Oder? Weißt du jetzt, von der Sicht her, dass er als Kind gekommen ist,
ja.
Und jetzt sind die Macht und Herrlichkeit, die es dort geschrieben ist.
Genau, richtig. Aber, und auch das macht Jesus deutlich, dass der Menschensohn nicht nur dafür kommt, sondern das macht er deutlich, Matthäus 25, das ist noch Zukunft. Das macht Jesus deutlich. Wenn der Menschensohn kommen wird, na, das ist Zukunft. Und jetzt macht Jesus deutlich, der Menschensohn hat nicht nur diesen Auftrag. Wenn wir mal aufschlagen, Matthäus Evangelium Kapitel 20, und dann mal den Vers, jetzt müsste der Vers 28 sein. Moment. Jawohl. Darf gerne jemand vorlesen?
Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Das heißt, was macht der Menschensohn noch?
Er gibt sein Leben für die Erlösung.
Jawohl, er gibt sein Leben für die Erlösung. Ja, auch das macht Jesus deutlich, oder? Und dann berichtet er an mehreren Stellen davon, dass der Menschensohn sterben muss, oder?
Und auferstehen.
Und auferstehen.
Das sagt er auch.
Also, ganz genau. Dann machen wir nicht nur Golgatha, wir machen das leere Grab, Giuseppe, oder? Bist du damit dann zufrieden?
Ja.
Sehr gut, alles klar, wunderbar. Also, gell? Das heißt, das ist ein großes Thema bei Matthäus. Er stellt Jesus dar als den Sohn des Menschen, als den, gell, den Gott eingesetzt hat, für die Sünden der Menschen zu sterben, aber dann später zu kommen als großer Herrscher. Und in der Folge ist es interessant, dass Matthäus Evangelium nicht nur geprägt ist durch den Begriff des Menschensohnes, sondern, und das macht jetzt das Matthäus Evangelium ganz einzigartig, zum Beispiel der Begriff des Königs, der insgesamt im Matthäus Evangelium, ist mir aufgeschrieben, muss ich kurz nachschauen, 22 Mal vorkommt. Und dann durch den Begriff des Königreiches, der bei Matthäus insgesamt 55 Mal vorkommt. Genau, 55 Mal. Und davon 32 Mal auf das Königreich der Himmel. Na? Das heißt, auf dieses Königreich, das genau dieser Menschensohn antreten wird. Gell? Das heißt, wenn ich jetzt das schon mal so ein bisschen zusammenfasse, als was stellt Matthäus Jesus letztlich da. Als König, oder? Das große Thema im Matthäus-Evangelium ist, Jesus ist König. Ja? Das ist herrlich. Das darf ich jetzt schon sehen. Das wird dann ganz schnell deutlich. Und zwar genau der König, der den Juden verheißen worden ist. Und wie, von wem sollte denn dieser König kommen, der den Juden verheißen war?
Von David, oder?
Jawohl, von David. Und deswegen nennt ihn das Matthäus-Evangelium 8-mal den Sohn Davids. Das finden wir in der Häufigkeit in keinem anderen Buch im Neuen Testament mehr. Okay? 2-mal finden wir den Sohn Davids noch, glaube ich, bei Matthäus und bei Lukas jeweils. Und das war es dann schon fast. Also das kommt fast gar nicht vor. Aber 8-mal wird allein Jesus als der Sohn Davids bezeichnet. Und 1-mal wird noch jemand anderes als Sohn Davids bezeichnet im Matthäus-Evangelium. Nämlich wer? Der Vater Jesu. War ja der Josef auch ein Sohn Davids, oder? Warum unterstreicht Matthäus die Tatsache, dass Josef schon ein Sohn Davids war nochmal?
Wegen der Linie, oder?
Wegen der Linie, oder? Damit unterstrichen ist, Jesus ist
der Sohn,
der ist in dieser Linie Davids. Ja? auch wenn Josef nicht der leibliche Vater war. Gell? Also, eine ganz wunderbare Sache, wenn man da durchgeht. Wenn man jetzt durch die Evangelien geht, dann könnte man ein paar spannende Dinge bemerken. Gell? Es gibt ja in Hesekiel und in Offenbarung diese Darstellung mit den Tieren beispielsweise, gell? Also bei den Cherubim, oder wo die dargestellt werden. Und die interessante Reihenfolge finde ich in der Offenbarung, Kapitel 4. Da ist nämlich zuerst ein Löwe dargestellt, dann ein Stier, dann ein Mensch und dann ein Adler. Das ist genau die Reihenfolge der Evangelien. Jesus wird in Matthäus als König, als der Löwe von Juda dargestellt. Markus, da ist Jesus immer in Aktion. Da ist er der Knecht, der Diener. Das ist der Stier. Oder? In Lukas wird Jesus dargestellt als der vollkommene Mensch. Wenn wir es mal studieren. Und in Johannes, warum hat Johannes sein Evangelium geschrieben? Um zu zeigen, dass Jesus
Gott
ist, der Adler. Verstehen wir? Na? Also ganz interessant. Also, da gibt es noch mehr so Parallelen, wenn wir durchs Alte Testament gehen, die perfekt zu den Evangelien passen, oder? Gell? Das eine reicht schon für heute Abend. Ist herrlich, wenn wir das sehen. Gell? Jedes Evangelium trägt eine eigene Handschrift. Und das Matthäus-Evangelium ist Jesus als König. Und zwar genau als der verheißen ist. Als der Sohn Davids. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Na, warum die Zahl 8? Warum wird Jesus 8-mal als Sohn Davids bezeichnet? Bitte?
8. Der Neuanfang, sagst du doch immer bei
8. Jawohl, 8, du sagst nicht ich, das sagt die Bibel. Na, das ist das Schöne. Gell? 8 hat was mit Neuanfang zu tun. Was ist denn der Neuanfang bei Jesus? Bitte? Ja, das ist ein neuer Bund. Na und? Wer war denn zu der Zeit auf dem Thron? Ja, noch der Herodes. Die Römer hatten die Macht über Israel und die hatten einen Vasallenkönig eingesetzt, zwar der Herodes, der war aber nicht aus der Linie Davids, das war ein Edomiter. Das waren die, wenn man ins Alte Testament zurückgeht, wer waren denn die Edomiter?
Die vom Kalb, oder?
Nein, war nicht vom Kalb.
Das, warte mal, die war das von der, wo sie Zoffer hat.
Nein, nein, das waren die Moabiter und die
Ammoniter. Von Esau, oder?
Das waren die Nachkommen vom Esau, super. Ne? Das waren die Nachkommen unter Esau und unter Jakob. Jetzt geht es wieder zusammen, das waren Brüder. Und der Jakob entscheidet sich der Jakob?
Nee.
Fürs Erstgeburt. Der will es haben, der begreift den geistlichen Wert, während der Esau, der lebt bloß für seinen Bauch, oder? Paulus schreibt später mal im Philipperbrief, Kapitel 3, oder? Ihr Gott ist ihr Bauch und ihr Ende ist das Verderben. Oder? Und damit wird der Esau ein wunderbares Bild für unser altes Ich, das nur für hier und jetzt lebt. Und dann gibt es einen neuen Mensch, den Gott in uns geschaffen hat, der das Geistliche versteht, oder? Versteht? Die waren ja eigentlich Zwillingsbrüder.
Das ist der fleischliche König gewesen, der Herodes, oder?
Richtig, und der Herodes war der fleischliche König. Und jetzt passiert was Interessantes wieder beim Matthäus. Der Matthäus erwähnt diesen Gegenspieler des Sohnes Davids, den Herodes. Ist auch interessant. Weiß jemand, was Herodes heißt? Ach, ist ja herrlich heute Abend. Ne? Herodes heißt Heldenspross. Ach, ne? So hat er sich auch gefühlt. Es gibt übrigens 4 Generationen des Herodes, die im Neuen Testament uns vor Augen gemalt werden. Kann man sich mal ein bisschen ausstudieren, das ist ganz spannend. Ne? Also, der Herodes wird im Matthäus-Evangelium, und jetzt ist interessant, Jesus wird als König beschrieben. Ihm gehört der Thron. Und es wird betont, das ist der wahre König. Aber wer will schon in Kapitel 2 ihn gar nicht erst hergeben, den Thron?
Der Herodes,
der will ihn nicht. Und diese Geschichte ist Sondergut des Matthäus. Die finden wir in keinem anderen Evangelium, oder? Die gibt es nur in Matthäus. Und jetzt erwähnt Matthäus in Kapitel 2 und in Kapitel 14 insgesamt 13 Mal den Herodes. Das hat einen Grund. Was ist der Herodes mit Blick auf Jesus?
Empörung.
Ach, danke, Alvin. Das ist Empörung, oder? Wir haben darüber auch schon geredet, oder? 13 in der Bibel finden wir immer wieder im Zusammenhang mit der Empörung gegen Gott und seine Wege. Gell? Denken wir nur mal an den Stammbaum in 1. Mose Kapitel 10, oder? Nimrod. heißt übersetzt Empörer und das ist der 13. Name. Der 13., also es sind verschiedene Namen, manche Namen werden wiederholt, aber es ist der 13. neue Name sozusagen in diesem Stammbaum, bis der Nimrod. Der Empörer, der erste Gewaltherrscher. Na, und in dieser Linie, auch geistlich, steht am Ende der Herodes. 13 Mal wird er erwähnt. Gerade in dem Evangelium, wo es darum geht, dass Jesus König sein sollte. Herrlich. Gell? Wunderbar, das sehen wir schon, das, liebe Bibelkritiker, ausgedacht hat sich das kein Mensch. Na, wir sehen, wie selbst in solchen Details Gott in seinem Wort noch Botschaften mitbringt. Wunderbar. Gell? Aber ich merke auch schon wieder eine Botschaft an uns. Wenn Jesus kommt, Giuseppe, was will er von uns?
Ganz und ganz
haben. Er will uns ganz haben, er will den Thron, oder? Und jetzt gibt es in uns manchmal auch so einen Herodes, der sich dagegen empört, der selber entscheiden will, was gut und richtig ist. Uns gilt darum in unserem Leben, dass Jesus auf den Thron kommt, dass er unser König ist, der Sohn Davids. Das ist Thema im Matthäus-Evangelium, ganz gewaltig. Und wenn wir jetzt weitergehen durchs Matthäus-Evangelium, dann finden wir noch ein paar andere Themen, ne? Die in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt werden. Die Petra hat es vorhin schon erwähnt und wir haben ja gesehen, Matthäus kommt aus einem stark jüdischen Hintergrund. Und so hat er sein Evangelium, wenn er es zuerst auch in Aramäisch geschrieben hat, wohl für wen geschrieben? Für die Juden. Na? Das heißt, der Matthäus hatte, als er sein Evangelium schreibt, jetzt genau die Juden auch vor Augen. Das merken wir, wenn wir das Matthäus-Evangelium studieren. Ja? Dann merken wir auf einmal, Mann, der schreibt für die Juden. Der schreibt für die. Und dann macht er verschiedene Dinge. Zum Beispiel kommt der Ausdruck, dass etwas aus dem Alten Testament erfüllt wurde, insgesamt 15 Mal im Matthäus-Evangelium vor. 15 Mal wird explizit darauf hingewiesen, dass sich durch das, was Jesus hier tut oder macht, eine Vorhersage des Alten Testamentes erfüllt hat. Das finden wir in dieser Art in keinem anderen Evangelium mehr. Nur im Matthäus-Evangelium. Damit die Juden sehen können und bestärkt werden. Das ging um Judenchristen. Die lebten ja noch in einem stark jüdischen Umfeld. Oder denen wurde eingeredet, Jesus ist nicht der Messias. Also Messias, da gab es viele, oder? Messias, das konnten viele für sich beanspruchen. Jesus ist nicht der Messias, der Sohn Gottes. Und er macht ihnen deutlich, es ist genau der, der verheißen war. 15 Mal wird das unterstrichen im Matthäus-Evangelium, dass deutlich gemacht wird, hier ist das erfüllt, was der Prophet so und so vorausgesagt hat. Ja. Damit ich erlebe, darauf kann ich mich
verlassen.
Ich erlebe, Gott hält sein Wort. Das ist auch für uns eine wunderbare Botschaft. Ich sehe, wie über die Jahrhunderte hinweg Gott sein Wort genau erfüllt hat. Herrlich, kann ich mich darauf verlassen. Und dass die Juden damals in besonderer Weise gesehen haben, das ist der, den das Alte Testament verheißen hat. Hier ist es erfüllt in Jesus. Okay? Jesus selber sagt von sich, dass er gekommen ist, das Gesetz und die Propheten
zu erfüllen
und nicht aufzulösen. Okay? Alle Verheißungen des Alten Testamentes haben ihr Ja und Amen, sagt Paulus in
Jesus
Christus, 2. Korinther 1. Okay? Herrlich. Erfüllt. Damit merke ich ja noch etwas. Und das ist auch speziell bei Matthäus interessanterweise. Nur Johannes hat das mehr. Den Begriff Amen. Na, was bedeutet denn Amen?
So Gott will, oder?
Nein, so soll es sein, oder? Das kommt ursprünglich aus dem Hebräischen. Gell? Also das ist eigentlich ein Begriff, der vom Hebräischen fast direkt ins Griechische übernommen wurde. Und im Hebräischen bedeutet die Wurzel, die hinter dem Wort für Amen steht, so viel, die bedeutet, kann man übersetzen mit Glauben. Das kann ich glauben. Amen bedeutet, so ist es. Das ist eine totale Versicherung. Seht ihr, genau das ist es.
Das ist eine Bestätigung,
oder? Und jetzt ist es kein Wunder, dass Amen 31, nur Johannes hat es noch öfters, ne? Dass Amen 31 Mal im Matthäus-Evangelium vorkommt. Das ist eine Bestätigung. Darauf kann ich mich verlassen. Jesus ist das, was er verheißen hat. Und Gott hält sein Wort hundertprozentig. Gell? So haben wir also einige wunderbare Dinge jetzt schon gesehen, wenn wir ins Matthäus-Evangelium blicken, die das Matthäus-Evangelium ausmachen, ne? Wir sehen, Jesus ist König. Er wird kommen als der Herrscher. Er kommt, um das Problem der Sünde zu lösen. Das steckt übrigens auch schon im Namen Jesus drin. Oder wenn wir das mal anschauen, was heißt Jesus?
Gott rettet, oder?
Sehr gut. Nicht Gott?
Jahwe
rettet. Jahwe rettet.
Das ist gut für die Zeugen Jehovas.
Jawohl.
Wenn ich mit meiner Tante rede, dann sage ich ihm das.
Genau. Also, ich hab mal von einem lieben Bruder, der hat mir erklärt, wenn man es genau übersetzt, heißt es sogar so viel wie Yahweh in der Aktion der Rettung. Das heißt, wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich, wie Yahweh rettet. Das heißt, Jesus muss wer sein? Yahweh. Jesus ist Yahweh. Ja?
Der aktive Retter quasi.
Der aktive Retter, ganz genau. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich, wie Yahweh rettet. Herrlich. Ja? Also, Amen, 31 Mal. Jesus rettet, das war Teil dieser Botschaft des Menschensohnes. Gell? Das macht Matthäus Evangelium aus. Das dürfen wir vor Augen halten, wenn wir jetzt in den folgenden Abenden ins Matthäus-Evangelium hineinsteigen. Wir werden dann sehen, dass mit diesem Hintergrund, ne, für die Juden geschrieben im Speziellen, ne, für die Judenchristen, Matthäus immer wieder Sondergut hat. Ne, das speziell für die Juden ganz logisch war, zum Beispiel die Tempelsteuer. Kommt nur im Matthäus-Evangelium vor. Die Juden wussten, was das ist, oder? Oder ich habe mal ein paar Beispiele hier aufgeschrieben, dass die Jünger selber als Rabbis angesprochen werden. Jesus sagt, lasst euch nicht Rabbi nennen. Das war eine ganz speziell jüdische Sitte. Kommt nur im Matthäus-Evangelium vor. Dass Jesus Rabbi genannt wird, auch woanders. Aber dass es so weit geht, zum Beispiel nur im Matthäus-Evangelium. Ne? Oder der Tempeldienst am Sabbat ist Matthäus Sondergut beispielsweise. Also so gibt es verschiedene Dinge, die ganz speziell, das müsste die Kathi sein, bist du da? Die ganz speziell nur im Matthäus-Evangelium vorkommen. Auch zum Beispiel der Lehrstuhl Moses, ne, die Kathedra Moses, die wird nur im Matthäus-Evangelium erwähnt, die besonders für die Juden wichtig war. Wenn wir dann durchs Matthäus-Evangelium gehen, merken wir aber noch etwas. Was wird Matthäus versucht haben, wenn er jetzt an die Juden schreibt? Es ging darum, in diesem judenchristlichen Hintergrund den Judenchristen den Glauben zu stärken, aber gleichzeitig wollte er sicherlich auch
sagen, dass der Messias ist.
Ja, dass die Juden, die es noch nicht glauben, zum Glauben kommen, oder? Der hat um die geworben, oder? Und auch das erleben wir im Matthäus-Evangelium, indem er immer wieder genau diese Gemeinsamkeiten herausstellt, oder? Die in anderen Evangelien so nicht genannt oder betont werden, gell? Die heilsgeschichtliche Sicht auf Jesus beispielsweise. Oder auch, dass er dann zum Beispiel sich beruft auf Abraham und David, schon im Stammbaum Jesu, gell? Das haben die anderen nicht drin. Es hat aber hier drin, um das zu unterstreichen, dass wie eine Werbung an die Juden, schaut her, das ist der, auf den ihr seit so vielen Jahren wartet.
Er ist ja eh der Einzige, der einen Stammbaum drin hat.
Nein. Nein, Lukas hat auch einen Stammbaum drin.
Adam, das sind für alle Menschen.
Genau, sehr gut. Weil Jesus da als was dargestellt wird? Als was wird Jesus in Lukas dargestellt? Was ist der Schwerpunkt? Der Mensch, der vollkommene Mensch. Deswegen geht der Stammbaum zurück bis auf Adam. Hier geht er zurück bis auf Kapitel 1, Vers 2? Nein. Auf Abraham. Warum auf Abraham? Das war der Startpunkt der Juden, oder? Verstehen wir? Also, das ist sehr schön, wenn man das vor Augen sich hält ein bisschen. Dann kann man schon einsteigen in das Ganze. Dann passiert noch etwas in Matthäus. Was war bei den Juden ganz, ganz wichtig?
Die Rituale.
Ja, die Rituale. Das haben wir in den anderen Evangelien dann auch. Also gerade bei Markus finden wir das auch. Was war noch wichtig? Das war der Lehrer. Matthäus beschreibt Jesus als den Lehrer. Wenn wir ins Matthäus-Evangelium gehen, dann finden wir etwas, was wir in den anderen Evangelien so nicht finden. Wir finden nämlich ungefähr 5 große Blöcke mit Lehrreden Jesu. Welche haben wir denn da? Bringen wir die zusammen. Also der erste ist die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Gell? Das ist der erste Block. Der zweite Block. Der zweite Block ist Kapitel 10. Ja, kommen wir gleich. Ist Kapitel 10, das ist die Aussendungsrede, wo er die Jünger aussendet, oder? Dann der dritte große Block beim Matthäus-Evangelium. Den finden wir in Kapitel Gleichnisse. Die Gleichnisse, Kapitel 13. Der vierte große Block, den finden wir ab Kapitel 18. Mit ein paar Unterbrechungen zieht er sich fast bis Ende Kapitel 23 sogar durch. Ne? Da ist die Gemeinderede dabei, da sind nochmal ein Haufen Gleichnisse dabei, die er an die Pharisäer und so weiter richtet. Gell? Aber ab Kapitel 18 diese Gemeinderede. Und dann haben wir noch einen fünften großen Block der Reden, nämlich ab Kapitel 24 und 25, die Endzeitreden Jesu. Das heißt, In keinem anderen Evangelium wird Jesus so stark als Lehrer dargestellt. Aber was passiert in den Unterbrechungen zwischen den Lehren Jesu? Was passiert hier? Und was passiert hier? Was passiert immer in den Unterbrechungen? Was war für die Juden ganz wichtig? Jetzt denkt nochmal an den Jakobusbrief, ein ganz typisch jüdischer Brief. Was war dem Juden Jakobus in seinem Brief wichtig?
Zeichen und Wunder.
War das im Jakobusbrief das große Thema? Also das war den Juden wichtig, ja?
Heilung.
Glaube und Werke. Das heißt, wenn ich lehre, dann muss ich auch umsetzen. Ich muss es auch umsetzen. Und jetzt gehen wir ins Matthäus-Evangelium und erleben genau diese Mixtur, oder? Wir haben diese großen Blöcke der Lehre und dazwischen immer wieder die Taten, die Jesus tut, ja, dazwischen gesetzt. Das heißt, immer diese Kombination aus Lehre und Tun. Und ich muss mich in meinem eigenen Leben fragen, habe ich das auch? Der Jakobus spricht ein hartes Urteil. Er sagt, der Glaube ohne Werke ist
tot.
Ein Glaube, der nur in Worten besteht, der ist nicht echt. Aber ein Glaube ohne Lehre, geht das? Nein. Du schüttelst den Kopf, was passiert dann, Giuseppe?
Du weißt ja gar nicht, was du machst.
Da weiß ich gar nicht, was ich mache.
Du machst deine eigene Lehre.
Ja, richtig.
Das ist
ja wie
ein Betrieb
Theorie und Praxis. Genau, Theorie und Praxis. Gehört immer zusammen. Und finde ich in der wunderbaren Art nochmal ganz intensiv im Matthäus-Evangelium wirklich verknüpft. Na, das heißt, ich sehe auch hier, wie er ganz gezielt das Denkschema der Judenchristen vor Augen hat. Ich habe diese Lehrblöcke und ich habe gleichzeitig immer wieder diese Einschübe mit seinen Handlungen. Glaube und Lehre. Ne? Tat und Wort gehören ganz eng verknüpft zusammen. Und damit kann ich mir jetzt schon was vorstellen, dieses Matthäus-Evangelium, kann man sich jetzt vorstellen, was wurde das wohl? Mit diesen Inhalten, die wir vor Augen haben, ganz am Anfang geschrieben, was wurde das Matthäus-Evangelium? Ganz automatisch. Für die anderen Gemeinden auch. Für die Christen überhaupt, die zum Glauben kamen. Es waren ja vor allem erstmal Judenchristen. Das wurde eins der grundlegendsten Schriftstücke überhaupt über den christlichen Glauben. Und das erlebt man auch, wenn man durchs Matthäus-Evangelium geht. Na, das sind Dinge drin, na, da ist wirklich, das geht ja bis hin, wenn wir in Kapitel 18 gehen und in Kapitel 13 schon erwähnt er, Kapitel 16 und 18 erwähnt er, die Gemeinde. Und er erwähnt die Wörtliche, er erwähnt die Ekklesia. Na, das gibt es in den anderen Evangelien nicht. Das gibt es nur bei Matthäus. Das ist was ganz Besonderes. Schon das hat Matthäus vor Augen, oder?
Aber das wäre jetzt ja wieder der Rückschluss zu dem, dass
er später geschrieben hat.
Nein, das ist an die Juden Gott. Und wenn ich jetzt eher Gläubiger bin oder Interesse habe, wenn ich jetzt im Glauben drin bin, dann hilft mir das ja genauso wie einem Juden, dass ich
richtig.
Die Prophetien erkläre, dass es wieder ein Beweis
richtig. Ist,
für die wir außenstehend sind.
Jawohl, perfekt.
Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Da hast du den Schluss wieder, dass die Juden Abrahams Kinder sind und wir also Glaubenskinder
ja.
sind, oder?
Ganz genau, ja. Also, der schafft die perfekte Verbindung letztlich, die perfekte Verzahnung, gell? Und hat dann in seinem Evangelium, und das werden wir auch sehen, schon eine ganz wunderbare Christologie, also eine Lehre über den Christus drin, die wir so auch in keinem anderen Evangelium mehr finden, oder? Wenn wir anfangen, er beginnt mit der Jungfrauengeburt. Die ist einmalig, oder so Sondergut von Matthäus, oder? Bei Markus kommt die Geburt gar nicht vor. Bei Johannes wird nur der göttliche Ursprung betont. Mhm. Gell? Bei Lukas?
Kommt vor,
ja.
Aber nicht, dass sie Jungfrau ist.
Startet
mit der Geburt. Ja. Ne? Aber, gell? Also.
Und bei Matthäus macht ja dann auch deutlich, dass Maria nicht Jungfrau geblieben ist.
So genau, richtig. Richtig, genau. Also in Lukas haben wir diese Verheißung des Engels, dass die Maria, die dann sagt, oder ich weiß doch, von keinem Manne, gell? Na, aber wir finden das in Matthäus als erstes. Ja, ganz genau. Also wir finden gerade bei Matthäus nochmal betont, na, diese Tatsache mit dem Engel, na, mit dem Matthäus, mit dem Vater, der die Maria verlassen will, gell? Weil die Maria schwanger ist und dem dann der Engel sagt, nein, das Kind ist vom Heiligen Geist gezeugt. Also in einer ganz anderen Art unterstrichen. Lukas ähnlich, das ist richtig, ja? Und Matthäus. Da Dann gehen wir weiter, oder? Und haben zum Beispiel, wenn wir denken wir an die Taufe, wo der Himmel sich öffnet, das haben wir in den anderen Evangelien dann auch zum Teil, oder? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder? Und ich sehe schon hier wieder das unterstrichen. Wir haben die Versuchungsgeschichte, wo dreimal betont wird, wenn du der Sohn Gottes bist. Ja? Und dann gipfelt das Ganze am Schluss, wenn wir zum Ende hinschauen, oder? Denken wir an den Prozess, als der hohe Priester Jesus fragt, bist du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus antwortet, von jetzt ab werdet ihr den Menschensohn, ja, okay, da bezeichnet sich wieder als Menschensohn, ja, zu Rechten Gottes. Und dann ergreifen sie ihn. Jetzt hat er genug gesagt, dass es genug ist, können wir ihn hinrichten. Und dann stirbt Jesus, und was sind die Worte des Hauptmannes unterm Kreuz als Abschluss der Kreuzigung?
Das war tatsächlich wahrhaftig.
Der Sohn Gottes, oder? Da finde ich also schon auch genau diese ganze Christologie in einer ganz herrlichen Weise durchgängig durchs Matthäusevangelium dargestellt. Ganz herrlich. Und damit ist das Matthäusevangelium nicht nur das erste Evangelium, sondern wirklich Glaubensgrundlage geworden für viele Christen ganz am Anfang, weil es eben eines der ersten Schriftstücke und das erste Evangelium überhaupt war. Und so wollen wir es auch an den kommenden Abenden einfach lesen, und ich darf euch Mut machen, mit genau diesem Blick auf den König, mit Blick auf diese erfüllten Prophetien, vielleicht auch schon ein bisschen selber das Matthäus-Evangelium zu studieren, markiert euch mal solche Stellen, die euch auffallen. Und mit Blick eben auf diese Reden, auf diese Lehren und die immer wieder dazwischen stattfindenden Taten Jesu Christi. So wollen wir es machen an den kommenden Abenden. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig machen können aufs Matthäus-Evangelium. Das ist ein spannendes. Also je mehr man drin liest, umso spannender wird's. Und Giuseppe, du hast es vorhin schon gesagt, das ist die Brücke vom Alten ins Neue. Wir haben diese vielen Erfüllungen, die Petra hat erwähnt. Wie viele waren es? 65 Hinweise aufs Alte Testament. Ne? Und wie gesagt, 15 Mal allein diese erfüllt Ausdrücke im Matthäus-Evangelium, die sich auf Jesus beziehen.
Okay? Ich habe eine interessante Frage, die mich irritiert. Ich finde, in meinem Lukas keinen Stammbaum.
Lukas hat den Stammbaum nicht am Anfang, sondern in Kapitel 4.
Ach so.
Genau. Lukas bringt erst die Geburt Jesu und bringt dann den Stammbaum. In Kapitel 4 oder Kapitel 3. Warte, lass mich ganz kurz schauen. Ja, das macht nichts. Ich irritiere gern. Ab 3,23. Und der ist eben dann von Adam, der geht bis Adam zurück, der Stammbaum. Das ist der Unterschied. Und es ist noch ein zweiter Unterschied dabei. Der Stammbaum in Matthäus geht über den Josef. Und der Stammbaum in Lukas geht über die Maria.
Ach so, das ist
fast. Ganz genau.
Bitte? Römer 3,23.
Alle haben gesündigt, jawohl, sehr gut.
Von Adam bis.
Ah, sehr schön, jawohl, auch 3,23, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ah, der Waldemar.
Okay. Bibelkritiker. Muss man den Bibelkritiker sagen?
Muss man den Bibelkritikern mal sagen, ja. Sollen sich mal mit Waldemar zusammensetzen. Sehr gut, wunderschön. Ich finde das schön, wenn man das sieht, oder? Was auch auf der Ebene manchmal für Parallelen und für Zusammenhänge in der Schrift da sind, wo man nur noch staunen kann und sich sagen kann, das kann kein Mensch sich ausdenken.
Ja. Auch ist zu wunderbar.
Ist zu wunderbar. Ne?
Perfekt.
Und das wollen wir uns durch die auch nicht nehmen lassen, sondern uns daran freuen, dass Gottes Wort so eine Tiefe hat. Jawohl, damit darf ich uns einladen, dass für die nächsten Abende, dass wir ins Matthäus-Evangelium hineinsteigen und dem nachspüren, was auch der Matthäus erlebt hat und was ihm wichtig geworden ist, dass es auch unser Leben prägen darf. Ich würde sagen, wir beten noch zum Abschluss.